Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Gut, das Mikrofon ist aufgegangen und wir haben uns zusammengefunden, wollen erstmal die Dramatis Personae vorstellen, die hier sprechen. Mein Name ist Simon Frisch, ich bin Vizepräsident für Lehre und Lernen und Dozent an der Bauhaus-Universität, an der Dozentur für Film- und Medienwissenschaft. Aus diesen Perspektiven werde ich hier sprechen, aus diesen Perspektiven interessiere ich mich für die Lehre und aus dieser Perspektive heraus machen wir hier diese Gespräche mit Interesse für die Lehre. Als wer wirst du denn in diesen 45 Minuten sprechen, lieber Jonas?
Ja, also mein Name ist erstmal Jonas Böttecker. Ich bin erstmal sehr dankbar, hier zu sein. Also das ist das erste Ich Bin. Ich studiere seit 2018 hier in Weimar. Erst Medienkultur im Bachelor, dann Medienwissenschaft im Master. Vorher habe ich auch schon in Karlsruhe studiert, ein bisschen Informatik hier und da, aber nichts Ausuferndes. Ich bin bisher ehemalige Lehrperson, also ich war schon Schreibtutor für Studierende. Ich habe schon ein Bauhausmodul hier an der Bauhaus-Universität gemacht, bestehend aus zwei Seminaren. Ich mache regelmäßig den Vorkurs der Medienwissenschaft jetzt seit zwei Jahren, begleite ich den mit und spreche vermutlich aus dieser Perspektive noch so. Genau. Ich bin eine Sache noch, vielleicht Arbeiterkind, deswegen bringe ich zu manchen hochschulpolitischen Dingen oder generell zum Thema Universität eine andere Perspektive manchmal mit, glaube ich. Also das, was man so klassischer Arbeiterkind nennt, so Eltern aus Industriejobs und so weiter und so fort und genau.
Arbeiterkind in dem Sinn auch, also es gibt ja auch eine Organisation oder einen Verein Arbeiterkind. In diesem Sinn bist du auch mit denen angeschlossen oder hast du mit denen was zu tun oder ist es einfach nur die Bezeichnung, die du dir?
Nee, das ist so ein Bewusstsein, das mir jetzt erst im Laufe der letzten, wahrscheinlich, glaube ich, erst im letzten Jahr bewusst geworden ist, oder in den letzten zwei Jahren, dass das so ist, weil ich es selber nie als so relevant empfunden habe, aber es immer stärkere Relevanz entfaltet für meine Art und Weise, wie ich über Universität so nachdenke und was da so passiert. Also nicht im negativen Sinne, sondern eher ganz neutral wertend, wo man herkommt und so.
Interessant. Wir kommen ja alle irgendwo her und manchmal spezifizieren wir unsere Perspektive und manchmal nicht, aber die Perspektive Arbeiterkind hat sich ja sogar in Organisationsformen und so weiter und in dem Begriff, also es ist ja vielleicht auch ein stehender Begriff, formiert. Du hast dich gerade als Lehrender vorgestellt, du bist aber auch Lernender, also das sind wir irgendwie mehr oder weniger alle, aber als Studierender und noch Studierender im Masterstudiengang, wie erfährst du Studieren? Das interessiert mich heute mal.
Studieren, das kommt natürlich auf den Studiengang an. Also das Informatikstudium in Karlsruhe war schon was ganz anderes als das Medienkulturstudium.
War ein Semester, oder?
Das war ein Semester, aber in diesem einen Semester, man merkt schon sehr stark die Unterschiede, wenn man diese beiden.
Kannst du die beschreiben, die Unterschiede?
An Beispielen? Also in der Informatik ist es in der Regel in Karlsruhe zumindest so, man weiß schon im ersten Semester, dass man eventuell nur bis zum dritten kommt, weil da gibt es so eine große Prüfung, wo es dann heißt, die sollte man, wenn man die besteht, dann geht's weiter. Wenn nicht, dann nicht. So wird es zumindest immer verkauft. So wurde es damals zumindest immer verkauft. Und die Strukturen sind natürlich viel stärker auf Vorlesungen getrimmt. Und so, da hat man klassisch lineare Algebra 1, praktische Informatik, Vorlesungen zum Programmieren und so weiter und so fort. Und hier ist es eher seminarorientiert. Also hier kommt man stärker in den Dialog mit den Dozierenden als in diese Frontalunterrichtsform. Situation.
Diese Vorlesungen in die Algebra und so weiter, wie hast du die als Lernender erfahren, ganz konkret? Wie lernt man in solchen Vorlesungen? Das interessiert mich tatsächlich, weil ich glaube ich noch nie selber in meinem Studienverlauf mit mathematischen oder naturwissenschaftlichen Vorlesungen in diesem Sinn zu tun hatte. Wie lernt sich das? Erinnerst du es?
Ja, also das ist sehr interessant, weil ich das in im gewissen Sinne immer negativ in Erinnerung behalte, weil ich letztlich an Mathe gescheitert bin bei diesem Studium. Also es war mir am Ende irgendwie zu viel Mathematik, die ich dann nicht durchstiegen habe. Witzigerweise, obwohl ich heute irgendwie sehr großes Interesse auch für mein Studium in der Mathematik sehe. Aber was mir immer stärker klar wird im Vergleich zu dem jetzigen Studium, das ich in der Medienwissenschaft mache, ist, dass man diese Vorlesungen dort, ob es jetzt Informatik ist oder ob es jetzt Mathematik ist, und bei Mathematik insbesondere, dass man da niemals alleine lernt. Also es gibt, wenn man da versucht, alleine zu lernen, außer man ist wirklich, wirklich sehr, sehr begabt, mathematisch oder so weiter, klar. Aber in der Regel ist es so, wenn man da alleine lernt, dann schafft man das nicht wirklich. Man muss sich in Lerngruppen zusammentun, um die Übungsaufgaben alleine durchzuarbeiten, die es da immer gibt, um die zu verstehen und die zu durchsteigen, weil in der Vorlesung sitzt man da mit Millionen Fragezeichen und am Ende steht die Zahl, die Eulersche Zahl an der Tafel und irgendein ellenlanger Rechenweg, der 5-mal durchgestrichen wurde, also weggewischt wurde, weil er so lang ist und die Tafel nicht ausreicht.
Also das muss ja immer Platz auf der Tafel.
Genau. Und am Ende steht da die Eulersche Zahl und man hat nichts verstanden, weil man hat auch keine Möglichkeit, so schnell mitzuschreiben oder wenn man es versucht, dann hakt es an Verständnis. Deswegen, man braucht irgendwie diese Lerngruppeneinheiten immer.
Das heißt, du fliegst durch diese Vorlesung und dann musst du, wenn du wieder gelandet bist, dir Leute suchen, um zu sagen, was war denn das jetzt?
Genau, ja. Also so ungefähr läuft Mathematik an der Uni so manch. So habe ich es immer empfunden zumindest. So habe ich es zumindest in Karlsruhe empfunden. Also, und ich fand das immer sehr charmant, weil das eine gewisse Form von kollektivem Ausgeliefertsein dieser Theorie mit sich bringt. Ja. Man ist irgendwie, jeder ist im selben Boot, weil alle haben ähnliche Fragezeichen im Kopf, die man sich alle versucht zu beantworten, um in diesem Studium weiter existieren zu können. Also um wirklich die Prüfung zu schaffen, dann am Ende, weiter zu studieren zu dürfen alleine.
Wie viele Vorlesungen sind denn da so im Semester, also in der Woche? Ich stelle mir das so vor, du gehst da, also montags geht's los und freitags hast du wie viele Vorlesungen? Wie sieht da der Wochenverlauf aus?
Das sind ungefähr 4 bis 5 Vorlesungen. Also teils Mathe, also bei uns waren es 2 Mathe-Vorlesungen und ich glaube, es waren im ersten Semester 2 Informatik-Vorlesungen.
Und das läuft so, da kommt eine Lehrperson rein in diesen vollen Saal, schreibt dann da die Tafel voll, redet dazu, dann kommt, weiß ich nicht, ob ihr Gong hattet, in Zürich gab es Gong oder so, in manchen Unis gibt es, aber jedenfalls dann ist die Zeit vorbei, dann sagt die Danke, alle klopfen, die Person geht wieder raus und das war's. Gibt es Gespräche, wie war das in deiner Erfahrung?
Es gibt auch Rückfragen, also man kann auch Rückfragen stellen
in diesen Vorlesungen. In der Vorlesung selber, hebt man die Hand, sagt, können Sie nochmal...
Das geht auf jeden Fall. Das geht nicht bei allen Lehrpersonen, aber bei vielen, vor allem in der Mathematik geht das öfters mal. Das Problem ist, man muss erstmal zur Frage kommen.
Genau.
Und dieser Weg zur Frage, die Frage kann nicht sein, können Sie bitte nochmal von vorne anfangen, weil ich habe da schon etwas vergessen, was irgendwie nicht verstanden und so weiter.
Ja.
Das darf es dann irgendwie nicht sein, natürlich. Ja, auf diesem Abstraktionslevel, die Mathematik eben bietet, Fragen zu stellen, ist sowieso, das muss man erstmal lernen. Und das kann man im ersten Semester nicht. Das können nur wirklich Leute, die wirklich, wirklich so ein mathematisches Talent eben vielleicht mitbringen oder so. Aber ansonsten nicht. Und interessanterweise werden dann auch öfters keine Fragen gestellt. Und es gibt so eine bestimmte Haltung der, also es gibt manchmal so eine bestimmte Haltung der Dozierenden, die dann reinkommen.
Ja.
Und die ist im, in den ersten Semestern zumindest irgendwie immer so, so ähnlich, wie, man denkt immer, das ist Spaß, aber schauen Sie sich um und irgendwie die Plätze neben Ihnen werden leer sein oder Ihr Platz wird leer sein in den nächsten Semestern. Also es werden nicht alle durchkommen sozusagen. Diese Haltung gibt es in jedem jeder Vorlesung irgendwie.
Okay, so wie, also, wie im Krieg. Ihr seid ein Bataillon, aber nicht alle erreichen Höhe 9 oder so.
Genau, ja, so ungefähr. Also es werden nicht alle durchkommen sozusagen.
Ja. Okay, und so sitzt ihr dann und alle hoffen unter diesem Dauerbeschuss dieser Prüfungen, die auf euch zufliegen, nicht getroffen zu werden.
Genau.
Und fühlt sich das wirklich so an? Also ich meine, ich mache jetzt hier so ein martialisches Bild, aber ist das so eine, ist es Druck? Es hört sich wie Druck an?
Ja, ja.
Also guter Druck oder kein guter Druck?
Es ist extremer Druck für viele. Mhm. Das ist wahrscheinlich individuell anders, aber für mich war es sehr, 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 sehr extremer Druck, vor allem zu wissen, das sind jetzt hier die Prüfungen, die kommen, die eigentlich nur auf eine Prüfung hinauslaufen, nämlich die Qualifizierungsprüfung im dritten Semester.
Ja.
Weil, also, warum gibt es diese dritte Semesterprüfung zum Beispiel? Da gibt es einen einfachen Grund. Informatik hat in der Regel keine NCs mehr oder so. Also keine Studiengangsvoraussetzungen, sondern die 7, also da wird dann ausgesiebt mit solchen Prüfungen.
Ja.
Deswegen steht auch in der Regel Mathe am Anfang.
Ja.
Weil an Mathe scheitern die meisten, deswegen steht Mathe am Anfang. Natürlich braucht man auch Mathematik für viele informatische Prozesse und so weiter, deswegen steht es auch am Anfang, aber man, empfunden wird es natürlich so, Mathe steht jetzt hier am Anfang als größtes Hindernis.
Mhm.
Und ich muss nur den Winter überleben, sozusagen.
Verstehe.
Geht's schon weiter.
Und wer durch diesen Winter kommt, der darf dann auf der Erde leben. Und das könnte auch der Grund sein, dass es Vorlesungen sind, weil da hat man einfach Säle und kann diese Massen an Studierenden erstmal bespielen, bis man dann diese Prüfungen hat und wenn ausgesiebt ist. Dann gibt's nochmal Seminare oder sowas. Weißt du gar nicht, auf der Seite warst du nicht.
Es gab ein Programmierseminar, aber das war jetzt auch nicht so.
Aber was ich jetzt ganz interessant finde, ist dieses Selbstorganisierte, von dem du gesprochen hast. Also ihr sitzt da alle und nach der Vorlesung müsst ihr euch zusammentun. Es gibt nicht ein Seminar, wo alle sagen, ja, das machen wir dann später nochmal in der Übung oder so. Das ist einfach nicht nochmal dran organisiert von der Uni her, sondern ihr als Studierende organisiert euch zu diesen Vorlesungen, Arbeitsgruppen, Nacharbeiten und so weiter und so weiter. Das Kollektive entsteht aus der Situation und nicht aus der Struktur.
Schon, also es gibt schon Übungen, also es gibt zu jeder Mathe-Vorlesung Übungen. Aber selbst Angeboten. Die Übungen sind, nee, die muss man auch verpflichtend sogar belegen.
Ach so, ja.
Aber selbst die Übungen, das sind nicht Übungen, das sind halt, also man kriegt in der Woche immer Aufgaben.
Ja.
Sehr komplexe, sehr viele Aufgaben und die muss man alle abgeben. Das sind so Leistungen, die man erbringen muss. Also die muss man nicht alle abgeben, sondern einen Teil davon im Semester. Und die bespricht man dann in den Übungen.
Mhm.
Deswegen muss man da auch hingehen. Aber die bespricht man immer noch auf einem Level, das quasi nicht basale Unverständlichkeiten adressiert.
Ja, okay.
Die man dann in solchen Lerngruppen zum Beispiel einfach, also allein um diese Übung zu machen, muss man schon Lerngruppen bilden teilweise.
Die Lerngruppen sind dann aber wirklich selbst organisiert und dafür ist auch Zeit.
Genau.
Ah, interessant. Und das kenne ich nämlich aus Filmen, dass Naturwissenschaftler Filme immer so Teams zeigen, die alle miteinander irgendwie was rechnen und machen und tun und so weiter. Und das hast du so auch erlebt?
Das habe ich so auch erlebt. Also es ist, ich kenne es auch aus Geschichten von Freunden, die irgendwie Chemie studieren oder so. Da ist es ähnlich, wenn man im Labor zusammensteht, da macht man auch irgendwie, arbeitet man auch irgendwie zusammen stärker und so. Also meine Erfahrung ist, aber das ist so ein Druck natürlich, der dazu führt. Also es ist jetzt nicht alles, es ist keine Freiwilligkeit. Also man wird zur Freiwilligkeit gezwungen, könnte man sagen. Was auch nicht immer angenehm ist, weil es eben diese verpflichtende Struktur eben hat, dass man irgendwie darauf zurückgeworfen wird, dass es eben keine andere Möglichkeit gibt, als das zu machen, also als Gruppen zu bilden. Also Und da gibt es dann auch immer eine Person, die viel, die das mehr durchsteigt und so weiter. Und dann gibt es auch wieder Gruppendynamik, aber das ist ja wieder was anderes. Aber genau.
Okay, total interessant. Wir haben ja hier auch Studiengänge, die ingenieursorientiert sind, oder wir haben ja auch sogar Informatik eben auch. Das kann man hier alles auch studieren. Wir werden sicherlich auch nochmal Gelegenheit haben, mit Lehrenden oder Lernenden aus der hiesigen Universität über diese Studiengänge zu sprechen. Du bist dann aber hier in einen geisteswissenschaftlichen Studiengang gewechselt und hast da andere Erfahrungen gemacht. Und ich finde es interessant, den Kontrast herauszuarbeiten. Hm. Ich sag mal Kontrast. Ich glaube, es ist einer. Werden wir vielleicht sehen. Vielleicht auch keiner.
Ja. Ich fand es erstmal extrem befreiend, diese Seminarstruktur zu erfahren. Also am Anfang, wir haben auch in der Medienkultur, haben wir auch eine Ringvorlesung im ersten Semester und im zweiten Semester gibt es auch eine Vorlesung zur Mediengeschichte. Aber das sind trotzdem, also daneben gibt es trotzdem diese Seminarstrukturen, die viel dialogischer orientiert sind, die viel interaktiver orientiert sind. Das empfand ich erstmal als sehr großen Gewinn. Mhm. Weil es eben um irgendwie so eine Art von Partizipation an dem geht, was da besprochen wird. Also es ist nicht nur, man ist nicht nur quasi, man wird nicht nur die ganze Zeit mit Wissen bombardiert. Und das muss man aufnehmen. Diese klassische Idee von Lernen sozusagen, da ist ein Fakt und den bringe ich mir bei. Das ist Datenlernen sozusagen, das nicht, sondern Verstehen lernen zu organisieren. Also
ja.
Der Fakt ist am Ende nicht so relevant, also das Datum ist am Ende nicht so relevant, sondern was sagt es aus und in welchem Kontext steht es und so weiter. Das ist viel relevanter und das zu verstehen, das ist nur in solchen Seminarsituationen teilweise eben einfacher möglich.
Ja, wie ist denn da jetzt deine Erfahrung in Hinsicht auf dieses selbstorganisierte Lernen? Und ja, genau, das wäre die Frage.
Ja, interessanterweise, und das ist jetzt auch eher also eine Perspektive, die ich mir rückblickend sehr viel stelle und jetzt auch mit meinem aktuellen Studium in Verbindung bringe, gibt es zwischen, wenn ich das vergleiche mit der Informatik in Karlsruhe zum Beispiel, gar nicht mehr diese Tendenz, Arbeitsgruppen oder Gemeinschaften, Kollektive oder so zu gründen, die an einer Aufgabe oder so arbeiten. Also das nehme ich nicht mehr wahr zumindest. Also es ist,
ja.
Vielleicht will niemand mit mir arbeiten, das kann auch sein, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass diese Form des Lehrens und Lernens in diesen medienwissenschaftlichen Studiengängen hier in Weimar oft dazu führt, also diese Seminarorientierung oft dazu führt, dass jeder vereinzelt für sich versucht zu verstehen. Und auch, wenn man und das nicht unbedingt ein Mentalitätsproblem ist oder so. Ne? Also man könnte ja auch sagen, warum bildet ihr eigentlich keine Arbeitsgruppen? Weil am Anfang in ersten Semestern wird immer gesagt, ja, bildet immer Arbeitsgruppen oder so. Klar, von den Dozierenden, die sagen dann immer, bildet Arbeitsgruppen.
Ja.
Das hilft ungemein, bildet Lesegruppen. Macht keiner. Macht halt keiner. Also
hast du Erfahrung mit Versuchen davon oder gibt es noch nicht mal Ansätze dazu? Ich glaube, du hast vorhin sogar gesagt, es gibt noch nicht mal einen Ansatz. Oder keine Tendenz. Hast du Erfahrung mit sowas? Gibt es Versuche, die dann verebben? Kann man an sowas was beobachten?
Ich hatte schon mal Versuche, ja.
Also, ja? Und wie verläuft? Kannst du das erzählen, die Erfahrung?
Also ich hatte schon mal, sehr abseitig war ich schon mal beteiligt an einem Poetry-Lesekreis zum Beispiel, der sich explizit auch mit der Verbindung zum Studium auseinandergesetzt hat, wo wir aber nur zwei Studierende waren und
Diese Arbeitsgruppe bestand aus zwei Studierenden?
Diese Arbeitsgruppe bestand aus zwei Studierenden.
Ja gut, aber immerhin.
Immerhin
setzen sich zusammen und sagen, komm, wir machen mal. Ja. Genau. Und dann? Und wie?
Und das ebbt dann irgendwann ab. Also dann hat man irgendwann keine Zeit mehr und so. Und dann fließt das aus und so weiter. Und ich habe auch andere, also zum Beispiel habe ich ja jetzt 4 Jahre lang die E-Check gemacht, die Zeitschrift für Medienkultur.
Ja, das wäre sowas. Ja.
Und meine Idee bei dieser Zeitschrift war immer zu sagen, wir kommen über die Seminare hinaus ins Gespräch.
Ja.
Über die Themen, die wir sowieso behandeln.
Ja.
Das ist aber nicht so wirklich passiert, also nie wirklich passiert. Da hat man also es gab einerseits irgendwie nicht das Interesse zumindest auch, dass das gemacht wird. Und ich glaube nicht, dass das wirklich an einem Mentalitätsproblem liegt. Wie gesagt, also es ist nicht so, dass die Studierenden keinen Bock haben darauf oder dass die zu faul sind oder so.
Ja.
Sondern dass das ein strukturelles Problem ist, einfach von der Art und Weise, wie Universität sich in den Geisteswissenschaften zumindest momentan organisiert und wie diese Seminare zum Beispiel sehr prominent vielleicht als Lehrformat entdeckt wurden. Vielleicht das mal strukturell. Also es gibt ja in jedem Studiengang zum Beispiel Moodle. Und wie läuft ein klassisches Seminar in einem Semester ab? Man hat einen Moodle-Raum, da trägt man sich ein und dann kommt jede Woche kommen Texte hochgeladen und so weiter. Das ist schon mal also die Lehrperson scannt Texte an oder in der Regel haben die auch einen riesen Textfundus schon eingescannt und können die dann immer hochladen.
Und dann sitzt man da in seinem Zimmer und da kommt der Text hereingeladen.
Da kommt er reingeladen und dann kann ich den halt lesen zu Hause in meinem Zimmer. Ich habe überhaupt nicht die Notwendigkeit. Also es gibt keinerlei, bisher hatte ich noch keinen Seminar, wo es das Seminar erforderlich gemacht hat, in die Bibliothek zum Beispiel zu gehen. Wo man Leute trifft oder so. Also das Seminar an sich hat das nicht erforderlich gemacht. Das haben dann am Ende meine Seminararbeiten vielleicht erforderlich gemacht. Aber das muss man auch erstmal lernen. Ich kenne viele Studierende, die das teilweise nicht lernen, in die Bibliothek zu gehen und deswegen nie in die Bibliothek gehen und dann eher mit Internetquellen hauptsächlich viel arbeiten.
Ah ja. Und wie lernt man, in die Bibliothek zu gehen? Ich bin da völlig bei dir. Die Antwort, da ist doch eine Tür, da geht man rein, ist nichts verstanden. In eine Bibliothek geht man nicht durch die Tür. In eine Bibliothek gehen ist was ganz anderes, als einen Raum zu betreten. Wie lernt man, eine Bibliothek zu betreten, also als Bibliothek, und dann auch darin und damit und so weiter zu arbeiten? Ja. Wie würdest du es beschreiben?
Also momentan funktioniert es nur durch Hörensagen, sage ich jetzt mal.
Was meinst du damit?
Also wenn ich mich zurückversetze in mein zweites Semester Bachelor zum Beispiel oder in mein erstes, zweites, drittes Semester Bachelor, dann ist es so, es gibt jetzt nicht den großen Grund, in die Bibliothek zu gehen, weil die Texte habe ich alle, die ich lesen muss, und um da mitreden zu können in der Lehrveranstaltung, muss ich diese Texte halt lesen und dann ist schon mal gut. Aber da gibt es immer wieder Dozierende, die zumindest sagen, gehen Sie mal in die Bib, versuchen Sie mal wild durch die Bib irgendwie durchzugehen. Ich hatte damals meine Filmanalyse zum Beispiel, das ist im ersten Semester ein Seminar bei Nikolaus Ochsen, und der hatte mal gesagt, dass es das Beste am Studieren sei oder an der Theoriearbeit generell, einfach in die Bibliothek zu gehen und nicht das Buch auszuleihen, was man sowieso sucht, sondern alle Regalnachbarn sich mal anzuschauen und dann immer so weiter sich tentativ vorzutasten in der Bibliothek. Und dieses Bild hatte mich zumindest beeindruckt. Deswegen bin ich in die Bibliothek dann.
Das hast du gemacht. Du hast gesagt, das möchte ich jetzt mal wissen, wie das ist.
Das möchte ich jetzt auch mal
fühlen. Mal erleben oder fühlen.
Ich möchte diese Begeisterung nachempfinden.
Gut, sozusagen. Das ist gut. Fühlen, ja. Affekte, Gefühle.
Und über diese Begeisterung zumindest ist das vermittelbar.
Kam die denn?
Die kam bei mir auf jeden Fall. Deswegen,
Aber trotzdem hast du es nicht dauernd immer wieder gesucht oder bist du seither begeisterter Bibliothekengänger?
Nee, das hat ein bisschen gedauert natürlich. Ne? Also man muss diese Begeisterung auch erst selber entwickeln quasi.
Ja.
Auf abseitigen Wegen plötzlich unterwegs zu sein in der Bibliothek. Plötzlich hat man ein Buch aus der Kunstgeschichte in der Hand, obwohl man wo ganz anders irgendwie angefangen hat, obwohl man irgendwie sich was keine Ahnung, zum Thema Kulturtechnik des Schreibens gerade gesucht hat, ist man plötzlich bei der ein Stockwerk tiefer in der Kunstgeschichte unterwegs, und das hat irgendwie
Das muss man kultivieren, das ist tatsächlich wahr. Also die Arbeit mit und in der Bibliothek ist nicht einfach nur Informationen, bereitgestellte Informationen rausholen, das ist nochmal viel, viel mehr, und das zu lernen und zu kultivieren ist tatsächlich ein Prozess. Das ist nicht einfach da, Klick, und dann geht man rein, sondern das sind Sinne, die man öffnen muss, Kräfte, die man mobilisieren muss, das sind Inspirationen, die man suchen muss, nähren muss und so weiter und so weiter. Das ist eine echte, ja, das ist eine echte Praxis, Bücher in der Bibliothek zu holen, zu finden, zu suchen und auch da in den Dialog zu gehen. Das ist zum Teil auch sehr ermüdend. Ich entsinne mich, vielleicht kann ich da ausmalen, ich entsinne mich an Bibliothekserlebnisse, wo ich dann ganz erschöpft bin, nicht von den vielen Büchern, die ich durch die Gegend getragen habe, was auch der Fall war, sondern auch von den viel zu vielen Vielfältigkeiten. Also ich habe mich teilweise sehr lange in der Bibliothek aufgehalten. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich sehr weit von der Universität weggewohnt habe. Also das war ganz interessant mit diesem Grund. Warum bin ich in die Bibliothek? Da konnte ich also sozusagen zwischen Seminaren zwischenparken und habe dann eben nun, da ich da mal war, und irgendwann völlig übersättigt oder überfressen und dann auch wie so ein Gummiball, der von jedem Regal zum nächsten hupft, habe ich dann am Schluss alle Bücher in den Bitte-hier-ablegen-Stapel gelegt und bin aus der Bibliothek rausgegangen und hatte dann so wie so mein Durchgang. Und da habe ich das erste Mal kapiert, dass Bibliotheksbesuche auch ganz eigene Praktiken sind, die man gut organisieren muss. Auf der einen Seite ist es Öffnung, gleichzeitig aber auch die Disziplin, nicht plötzlich alle Regale ausräumen zu wollen oder auch dann so eine Bulimie zu kriegen. Ich muss das eines Tages alles gelesen haben. Ich fange bei A an, bei Sartre so eine Figur in Der Ekel. Das ist der Autodidakt, der liest die Bibliothek. Und der geht rein und macht das von A bis, und also ist inzwischen bei Buchstabe C oder D, und der ist da immer da und der liest eben so. Und ich finde die Figur, ich fand die früher irgendwie blöd und so weiter, ich finde sie inzwischen ganz interessant, weil sie mir durch meine Erfahrung an der Universität viel über Lehren und Praxis der Theorie und so weiter lernen. Dieser Mensch hat eine Praxis der Theorie, die irgendwie eigenartig, nach einer eigenartigen Kategorie, also wirklich Kategorie eigener Art, aber auch befremdend vielleicht für Leute, die akademische Praxis gelernt haben. Das ist ja keine akademische Praxis, einfach nur die Bücher von A bis Z lesen. Aber ein performativer Ansatz ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich das ganz interessant, dass die Praxis der Bibliothek als Studium, also Bibliothek und Studium als Praxis zu verbinden und zu denken. Da ja Bibliotheken selber auch über die eigene Praxis und über die eigene Verfasstheit und so weiter sehr viel drüber nachdenken, was sie eigentlich sein müssen, ob sie einfach Bücher zur Verfügung stellen oder eben, du sagst ja aus dem Internet, das sind ja auch oft bibliothekarisch verfügbare oder zur Verfügung gestellte Inhalte, die also über Datenbanken und Datensätze und so weiter sich da herstellen. Der Grund, in die Bibliothek zu gehen, der Grund, lesen zu müssen, der Grund, versorgt zu sein, versorgt zu werden und so weiter, der Grund, sich in Arbeitsgruppen zu organisieren, du hast vorhin den Grund aufgerufen, nach diesen Gründen würde ich gerne mal fragen, was für Gründe entstehen oder Begründungen oder auch vielleicht Druckverhältnisse, vielleicht sind das ja auch Gründe, um sich in diese oder jene Richtung im Studium zu bewegen. Wie würdest du es beschreiben aus deiner Erfahrung hier in den Geisteswissenschaften?
Puh. Was an erster Stelle immer irgendwie steht, ist ein eigenes Interesse überhaupt, das zu tun.
Aha, genau.
Das muss ich ausbilden quasi. Es ist nicht so, dass es ist nicht so wie in der Informatik zum Beispiel. Ich habe eine Matheaufgabe und muss die jetzt nächste Woche abgeben, weil das gehört zum Schein und so weiter. Deswegen muss ich mich jetzt organisieren. Diese Form von Druck gibt es nicht.
Ja.
Sondern es gibt einen intrinsischen Druck eigentlich, der sich entwickelt, weil ich irgendwo was nicht verstanden habe. Weil plötzlich eine Frage aufgekommen ist. Ich lese Seminartexte und dann kommt plötzlich eine Frage auf oder ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, was da steht.
Mhm.
Und dann entwickelt sich plötzlich irgendwie ein Interesse daran, ein intrinsisches Interesse daran, von mir aus, dem nachzugehen. Und das muss entstehen, so eine Art eigene Forschungsbegeisterung könnte man das auch nennen.
Mhm.
Das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber so eine Art eigene Forschungsbegeisterung, die muss da sein, damit ich in die Bibliothek gehe. Weil
ja.
Studieren ist an sich zumindest in dieser geisteswissenschaftlichen Disziplin ein sehr einsames Geschäft. Das muss man immer irgendwie verstehen, glaube ich. Und in die Bibliothek zu gehen, kann man auf zwei Arten.
Ja.
Man kann entweder in die Bibliothek gehen und ist von der Kälte der Buchrücken erschlagen, könnte man sagen. Also ja. Man ist erstmal, man ist dort allein, vollkommen allein.
Ja.
Und das klingt ideal, ne? Man, in der Bibliothek soll ja auch Ruhe herrschen, alle wollen sich konzentrieren und so weiter. Man ist irgendwie, das ist so einsam.
Ja.
Aber die bibliothekare Praxis, sage ich jetzt mal,
ja,
ist nicht allein. Man ist nicht allein.
Aha.
Man ist nämlich mit den, man muss nämlich lernen, mit den AutorInnen zusammen dort zu sein, sozusagen, könnte man sagen. Also man muss irgendwie,
aha,
das ist eine Art Kollektiv, die nicht so funktioniert wie, ich bin face-to-face mit jemandem irgendwie in einer Gruppe und unterhalte mich mit dem, sondern ich bin jetzt hier gerade mit Kant auf einer Reise und der muss mir jetzt mal was, und der erzählt mir jetzt die ganze Zeit was und ich stoße mich die ganze Zeit davon ab.
Ja.
Und man, also die wirkliche bibliothekare Praxis, die dann auch aus so einer intrinsischen Motivation heraus entsteht, die ist tatsächlich nicht einsam.
Ja.
Obwohl man alleine in der Bibliothek ist.
Du bist aber nicht mehr mit lebenden alleine. Menschen zusammen. Also ganz anders als in der Informatik, wo ihr dann zusammen, hey, hier die Aufgabe, pass mal auf, treffen wir uns nachher um 5. Dann sitzt ihr da zu dritt, zu viert und dann macht ihr gemeinsam diese, dann spielt ihr diese, wie so ein Team. Das ist so wie, ihr spielt das Spiel, die Aufgabe und ihr. Und wenn ihr ein gutes Team seid, dann gewinnt ihr.
Genau.
Mhm.
Und das muss man erst lernen. Also das kann, das ist nicht, also wenn man einfach in die Bibliothek geschickt wird, man hat ja auch Führungen und so weiter, die sind auch gut und so weiter durch die Bibliothek, aber das sind ja erstmal kühle Führungen. Also man sieht
ja
dann, ist wie eine, wie, wenn man im Museum eine Führung hat, dann steht
ja
man vor einem Gemälde und einem wird etwas erzählt und dann sieht man das Gemälde und man geht dann zum nächsten und so weiter und geht dann alles einmal durch, ne?
Ja.
Und hat so einen kühlen Überblick über alles.
Ja.
Aber was es heißt, sich 10 Minuten lang auf so ein Gemälde zu starren und immer wieder irgendwas Neues zu entdecken, das ist ja auch eine andere Form von Rezeption im Museum zum Beispiel.
Ja.
Und darauf muss man sich einlassen, das muss man erst lernen. Und
ja,
dann ist es kein wirklich einsames Geschäft mehr, auch wenn viele Aspekte der Geisteswissenschaft weiterhin einsam bleiben. Und das Problem ist, oder was ich als Problem zumindest wahrnehme, ist dieses Zurückgeworfensein auf PDFs zum Beispiel.
Auf das, PDFs. Das erlebst du als Problem.
Genau, ich bin zu Hause.
Ja.
Ich bin zu Hause und habe einen, und für die nächste Woche muss ich einen Text lesen und das ist jetzt, habe ich jetzt im PDF zur Verfügung gestellt bekommen vom Dozierenden.
Hm.
Je nachdem, wie es eingescannt ist, ist irgendwie vorne noch das Cover mit drauf oder nicht von dem Buch. Oder vielleicht, manchmal sind die Texte auch so eingescannt, dass nicht mehr der Autor drauf ist. Dann bin ich irgendwie auf so eine Form von Einsamkeit zurückgeworfen, wo sich das nicht entwickelt wie in der Bibliothek zumindest. Also so war zumindest meine Empfindung.
Ja. Yeah.
Und
das finde ich total interessant. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Also Bibliothek, du liest, du bist da, liest Kant, stößt auf einen Begriff, sagst, warte mal, legst das Buch hin, gehst darüber, holst noch einen anderen, der kann jetzt helfen. Was weiß ich, mir fällt jetzt kein Begriff ein, bleiben wir mal beim Abstrakten. Holst da, blätterst rein, sag mal, da Schopenhauer ist da nicht auch, und da blätterst rein, fällt dir ein, warte mal, dann irgendein Japaner oder weiß ich nicht, dann denk, ist von dem Bild die Rede, kenne ich nicht. Dann kommst du neben dem Kunstband, steht wieder was über den Barock oder was anderes. Und dann fällt dir ein, Deleuze hat doch was über, warte mal, und dann kommst du Falte und gehst rüber zu den, der hat das Buch geschrieben, Die Falte über den Barock, und dann fällt dir ein, dass man auch Papier faltet. Plötzlich bist du bei den Gestaltern. Auf einmal hast du ein kleines Team vor dir liegen an lauter Leuten, die dein Thema und dein Interesse spielen. Also das ist, insofern finde ich, das passt sehr gut, was ich manchmal in den ersten Semestern auch sage, dass ich sage, im Grunde, wenn ihr ein Thema habt, dann spielt ihr den Text oder ihr spielt dieses Thema durch und ihr versucht letztlich da den Text gut zu Ende zu bringen. Das ist wie so ein dafür stellt man ein Team zusammen. An der Stelle hilft mir der Kant, an der Stelle der Deleuze und so und so und so. Und die nehmen dann den Ball, spielen den eine Zeit lang weiter und so und so und eines da und dann Tor, Text fertig, 1-0. Und das ist natürlich nicht das ganze Spiel, aber wenigstens ein Tor. Und das kann man tatsächlich vergleichen. Oder man ist auf Natur, ist ja egal, welches innere Bild man dann nimmt, Bergsteiger und die schwierige Stelle, die machen wir jetzt gemeinsam. Halt du mal hier, Gilles. da drüben spannt der Kant und dann kriege ich diese Brücke und jetzt gehe ich darüber. Und dann haben mir die beiden geholfen, sind wir schon einen Schritt weiter. Die Jungs können bleiben, also man kann auch eine Heldenreise sein oder was auch immer. Aber da sind nie Menschen dabei, aber diese ganzen Bücher auf einmal. Und jetzt dieses PDF, das ist ja fast, also ich finde, es ist ganz schön, diese Einsamkeit, weil das innere Bild, das da entsteht, ist ja, als würdest du einen Betreuer geschickt kriegen, der jetzt einfach eine halbe Stunde bei dir ist. Aber mehr kommen nicht.
Genau, ja.
Ist das so?
Ja, ungefähr so. Weil in der Bibliothek habe ich ja jederzeit die Möglichkeit, wie du es ja gerade auch gesagt hast, woanders hinzugehen. Oder ich kann ja auch von, ich bin jetzt bei Kant, mit Kant gerade am Inneren diskutieren, sag ich jetzt mal.
Ja, ja.
Und dann sehe ich aber dann bin ich ja nur mit diesem einen Kant beschäftigt. Und dann ist da aber noch ein Kant. Da ist noch ein Buch von Kant. Und das kann ich mir auch holen und so weiter. Oder ich kann auch dann rüber zu Deleuze und so weiter. Und das geht dann mit der PDF nicht. Die hast du dann runtergeladen. Idealerweise hast du sie in einem Ordner, wo noch die alten PDFs von den letzten Wochen drin sind.
Ja.
Aber die hast du auch dann schon gelesen. Und das ist immer so ein Tröpfchenweise. Das kommt jetzt rein und das liest man. Und dann beschäftigt man sich nur mit diesem Text ohne die Möglichkeit zu haben, irgendwen anders dazu zu ziehen, sozusagen.
Jetzt
außer
könnte
das
man,
Internet vielleicht.
Wie?
Außer das Internet vielleicht.
Wollte ich gerade sagen, jetzt könnte man ja sagen, aber in der Bibliothek bist du doch eigentlich viel beschränkter. Du kannst eben, jetzt kommt das Internet oder der Ordner, wo schon lauter PDFs drin sind, aber das empfindest du gar nicht so. Du hast da nicht einen Ordner voller Teamplayer. Nee, tatsächlich, weil...
Ja, aber die Ordner das ist ja der Witz, die Ordner sind ja quasi, die sind ja fertig. Also ich habe Ordner mit vielen PDFs drin zum Beispiel.
Ja.
Da steht dann drauf, hier geht's um die Kulturtechnik des Zählens. So.
Ja.
Und dann sind da Texte zur Kulturtechnik des Zählens drin.
Aha.
Der ist ja fertig. Der ist beendet quasi, dieser Ordner. Das ist wie so eine abgeschlossene Akte sozusagen.
Ups, sorry.
Also in diesem Sinne vielleicht hat das auch eher was Archivarisches, also das, was mein Ordner auf dem
Wollte ich gerade fragen, was macht den fertig, was schließt den ab?
Genau, das ist einfach diese, das ist quasi, da wandert ja immer nur ein Text in diesen Ordner, den ich schon gelesen oder den ich gelesen habe und den ich lese.
Und du stellst
die nicht... Da sind dann lauter Texte drin, die ich gelesen habe.
Also ein Ordner mit Stürmern.
Genau.
Dann der andere ist ein Ordner mit Abwehr, der dritte ist ein Ordner mit... Torwarten und du machst den Ordner auf und hast lauter Torwarte. Damit kann kein Mensch spielen.
Ja, genau. So ungefähr. Okay. Also. Und es ist viel, also ich sage nicht, dass das unmöglich ist oder so, aber es ist viel komplizierter, in dieses Dialogische zu kommen, was ich in der Bibliothek habe.
Ja,
deswegen,
ich verstehe das.
Die Bibliothek ist meiner Ansicht nach, man ist da deswegen nicht alleine, weil das, also oder vielleicht ist es auch deswegen anstrengend, weil dass die ganze Zeit so eine Form von Dialog ist, weil das so eine soziale Situation plötzlich fast schon ist, in der man da gerät, mit den Büchern.
In der Bibliothek.
Genau, und das ist deswegen so anstrengend. Also ich bin zumindest öfters auch mal angestrengt von größeren sozialen Events oder so. Dann ist das plötzlich auch so ein großes soziales Event, weil überall irgendein Autor oder eine Autorin plötzlich aufploppt und was zu sagen hat.
Das war ja meine Erfahrung, Freund. Irgendwann hatte ich das Gefühl, Ruhe jetzt, Schluss. Also wie so ein E.T.A. Hoffmann, der dann von 1000 brausenden Stimmen irgendwann nur noch fliehen kann. Ich finde das interessant, ich kann das wirklich verstehen. Ich weiß nur gar nicht, was ich daran verstehe. Deswegen interessiert mich das so, dass in der Bibliothek eine andere soziale Situation entsteht, die auf eine eigenartige, jetzt haben wir schon brausende Stimmen und so, die gar nicht so einsam ist. Mhm. Und ich will trotzdem noch mal ein bisschen schieben, aber bei der Einsamkeit bleiben, dieses geisteswissenschaftliche Studieren, das hat auch mal eine Kollegin gesagt aus Zürich, die sagte, das muss man auch wissen und muss im Studium auch sagen, dass dieses geisteswissenschaftliche, war eine Filmwissenschaftlerin, die sagte, promovieren ist eine einsame Tätigkeit zum Beispiel. Und das stimmt ja nicht für alle Fächer, aber es stimmt auf jeden Fall in der Geisteswissenschaft. Auf jeden Fall teile ich zumindest diese Aussage, dass es Phasen einer radikalen Einsamkeit gibt in dieser in der geisteswissenschaftlichen Tätigkeit. Geisteswissenschaftliche Praxis ist eine sehr groß, phasenweise sehr große einsame Praxis oder zumindest eine, die mit der Kategorie der Einsamkeit verbindbar ist. Das heißt aber nicht, dass sie schlecht ist, sie ist aber einsam. Das ist eben einfach so. Und das klingt auch so ein bisschen so, die Einsamkeitserfahrung in deinem Studium, also in Geisteswissenschaft, medienwissenschaftlichen Studium, die kannst du auch, hast du auch erfahren?
Ja,
über das PDF hinaus?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also jede Hausarbeit, jede Projektarbeit, die man schreibt, die schreibt man für sich selbst. Die schreibt man alleine, die schreibt man einsam. Ich habe so häufig versucht, mal so in so einen Textaustausch zu kommen zum Beispiel.
Ja, wie geht das?
Das ist nie gelungen. Also nie wirklich langfristig auch gelungen. Ne? Also dass man sich gegenseitig die Hausarbeit mal schickt, bevor man sie dann abgibt oder so weiter und man liest und so.
Ja.
Das ist nie, das scheitert irgendwie irgendwo dran. Aber man kann es auch nie wirklich, das ist irgendein, ich weiß nicht was, was man nicht ganz so.
Welche Praxis kann das finden? Jetzt sind wir so ein bisschen beim, finde ich sehr schön, Schreiben ist ein einsames Geschäft, Schreiben ist ein mühsames Geschäft, Schreiben ist ein zeitintensives Geschäft. Darüber sollte man sich keine Illusionen machen. Ich habe in einer Podcast-Folge auch schon da ging es auch schon darum, dass wir gesagt haben, hätten wir gesagt, das interessiert mich, das Lehren, und ich hätte jetzt alle angeschrieben, schreibt doch mal bitte einen 45-Minuten-Text, dann hätte ich wahrscheinlich kaum Rücklauf bekommen und das ganze Projekt wäre schon gestorben, weil wir die Zeit letztlich gar nicht nehmen und finden, weil wir den Ort nicht gründen, an dem wir diese 45 Minuten verbringen. Dieser Podcast hingegen, den wir jetzt hier irgendwann jetzt hierher gestellt haben, ist schon, kann ich auch sagen, mit der Gründung dieses Ortes haben viele Menschen dazu beigetragen, diesen Ort zu gründen, an dem wir jetzt diese 45 Minuten uns mit Lehre und Lernen beschäftigen können. Also meine Frage, um das zu übertragen, geht in diese Richtung, oder mein Gedanke, wir gründen Orte, an denen Schreiben und Austausch über Geschriebenes stattfindet. Und hier habe ich eine Erfahrung tatsächlich, die fand ich ein bisschen kurios, aber ich habe es nie vergessen. Ein Freund von mir, der lud mich ein, ich will dir meine Diplomarbeit vorlesen. Da habe ich gedacht, gib sie mir halt, ich lese sie nochmal. Und dann hat er gesagt, nee, ich würde es ganz so machen. Und im Nachhinein haben wir so gemacht. Morgens hat er gesagt, ich lege dir Zigaretten hin, und damals habe ich noch geraucht, und einen Kaffee, und dann gibt's noch Kuchen und so und so. Und ich lese sie dir vor und wir reden dann darüber. Nimm dir mal den Tag frei, so. Und so haben wir es gemacht. Er hat mir seine ganze Diplomarbeit den ganzen Tag über vorgelesen. Mittagessen gab es dann noch und so und so. Das war dann sein Deal. Diese Diplomarbeit habe ich erstens nie vergessen. Das war eine sehr schöne Arbeit über den Kurator Harald Seemann, by the way, den ich bei der Gelegenheit ein bisschen genauer kennengelernt habe, der in den 70ern eine Dokumenta kuratiert hatte und so weiter. Und gleichzeitig war das wirklich eine Praxis, bei der ich erfahren habe, dass Lesen und Zeit- und Raumorganisation zusammengehören. Und das Geisteswissenschaftliche braucht einen Ort, braucht einen Raum, braucht eine Zeit und hat auch eine körperliche Dimension. Deswegen reden wir auch immer von der Praxis der Theorie. Und die Organisation dieser Praxis, die muss natürlich die Kenntnis der Kräfte des Schreibens und Lesens beinhalten, um überhaupt diese Praxis in Raum-Zeit-Ressourcen zu organisieren. Mhm. Möglicherweise hängt das mit der Einsamkeitserfahrung zusammen, dass wir dafür nicht in erster Linie Kompetenzen und Bewusstsein ausbilden. Mhm. Da könnten wir ja ein anderes Bewusstsein haben, dass wir sagen, na klar, sowas muss man vorlesen. Man könnte ja auch sagen, dass einem das gar nicht kurios vorkommt. Mhm. Aber es kommt nach wie vor, kommt es mir kurios vor, wenn man sagt, ich habe hier einen Text geschrieben, ich schicke ihn dir nicht, sondern wir treffen uns, verabreden uns, machen eine Zeit aus und verbringen dann gemeinsam mit dem Text.
Ja. Nur ein Aspekt, der mir immer in den Sinn kommt, wenn man darüber redet, Orte zu gründen und Formate zu finden, wie man das hinbekommt. Wie man eventuell zum Beispiel, oder ich fange anders an. Also Geisteswissenschaft, haben wir ja jetzt schon rausgestellt, ist ein einsames Geschäft, sage ich mal.
Ja.
Das muss es aber, also ich glaube, das basiert auf einer falschen Annahme.
Aha.
Das Geisteswissenschaft muss kein einsames Geschäft sein. Und es gibt auch kollektive Phasen von Geisteswissenschaft. Oder es gibt auch das war so schön, als im letzten Jahr, ich glaube, es war im letzten Jahr die Besetzung des Hauptgebäudes der Bauhaus-Universität stattgefunden hat. Da war am Ende von dem Statement der BesetzerInnen stand, bildet Meuthen.
Ja, Meuthen, ja, schön.
Mhm. Und das gibt es im Geisteswissenschaftlichen, kann es im Geisteswissenschaftlichen, glaube ich, auch geben.
Ja.
Und wo ich glaube ich am Anfang drauf so ein bisschen schon mal drauf angespielt hatte, war diese Unterscheidung zwischen Seminar und Vorlesung zum Beispiel.
Ja.
Das Seminar ist ja radikal partizipativ. Da geht es darum, wir diskutieren gemeinsam über einen Text oder über ein Thema und wir tauschen uns aus.
Mhm.
Idealerweise stellt man sich dann irgendwie vor, dass alle gleichberechtigt in diesem Seminar sind oder alle auf der gleichen Stufe stehen, was immer eine gewisse Form von Illusion ist, weil da trotzdem eine Lehrperson immer steht.
Hm.
Und auf der anderen Seite hat man so ein totalitäres Vorlesungssystem, was darauf ausgelegt ist, ich erzähle jetzt hier 90 Minuten lang und ihr müsst zuhören und alle eure Anmerkungen für euch belassen, bestenfalls.
Hm.
Und ich glaube, man muss stärker man darf nicht zu sehr der Verführung des Seminars erliegen, manchmal.
Was meinst du?
Man darf nicht zu sehr der Verführung des Seminars erlegen, deswegen, weil das dann dazu führt, dass das ganze Gesprächige in dieses Seminar läuft.
Aha.
Aber dann sich über die Seminare hinaus nicht mehr ausgetauscht wird teilweise. Also die Struktur ist manchmal schon so angelegt, wir powern uns in unseren Seminaren so stark aus, indem wir darüber diskutieren und so weiter oder auch zuhören, diese starke soziale Interaktion eingehen, während wir dann eben quasi an der Hausarbeit sitzen und irgendwie mal nicht mehr artikulieren können oder manchmal nicht mehr so ganz wissen, wohin geht die Reise jetzt eigentlich mit dieser Arbeit. Und ich kann niemandem davon erzählen, weil ich irgendwie die Ahnung habe, es interessiert sowieso niemanden. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, ich erzähle es trotzdem irgendwen. Und das ist auch immer gut, würde ich jedem empfehlen.
Unbedingt.
Einfach mal drüber sprechen.
Aber wo gründet sich dieser Ort? Ich jetzt, um den Anschluss zu der Informatik nochmal den Bogen herzustellen. Da haben sich Gruppen gegründet, wie du am Anfang berichtet hattest. Weil es sie wurden nicht zur Verfügung gestellt, sie wurden nicht angeboten. In die Bibliothek gehe ich, wenn ich nicht das PDF angeboten bekomme. Also die Angebotsstruktur ist irgendwie mit einer guten Absicht, zeitigt sie an diesen Stellen Verkümmerungen im Arbeitsprozess oder sowas. Also das könnte man jetzt so schlussfolgern, dass man sagt, ja, ihr wart ja schon im Seminar, warum soll ich mich jetzt nochmal zusammensetzen? Und schon findet diese Form der Meuterei oder der Meutenbildung schon gar nicht mehr statt. Man könnte natürlich sagen, Seminare sind die Meuten zu den Vorlesungen. Mhm. Da ist auch ein bisschen was, also man kann Seminare wirklich meutenförmig machen. Ich mache das manchmal auch ganz gerne. Wird auch nicht immer von Studierenden gut angenommen, weil die dann sagen, ich hätte gern mehr Struktur, mehr Vorgabe, was sollen hier eigentlich sein? Und da will ich nochmal kurz relativieren, Totalitarität der Vorlesung. Die Vorlesung ist auch ein entlastendes Format. Ich muss nicht anmerken. Nicht, ich darf nicht. Ich muss auch nicht. Also das heißt, ich muss auch nicht teilnehmen. Der andere macht die Arbeit. Mhm. Das kann man in zwei Richtungen lesen, je nachdem, mit welcher Bedürfnisstruktur man sich also an ein Format begibt. Der Kuchen ist mir natürlich zu süß, wenn ich gerne eine Packung Chips hätte. Aber das ist dann nicht der Fehler vom Kuchen, sondern das ist dann also das Zusammentreffen von einer bestimmten Bedürfnisstruktur mit einem bestimmten Format.
Genau.
Aber die Vorlesung hat eben auch diese entlastenden Strukturen, die aber in einem anderen Bedürfnisverhältnis als ich darf hier nichts sagen empfunden werden können.
Ja, aber auch dieses ich darf nichts sagen führt letztlich bei dieser Form des, also wenn ich, also natürlich kann ein Seminar auch eine Meuterei sein und irgendwie so Meutenbilden sein. Aber dann kommt genau das, dass plötzlich Studierende auftauchen, die sich mehr Struktur wünschen.
Ja.
Und das liegt, glaube ich, daran, dass es zu dem Seminar gar keine Vorlesung gibt. Also es gibt gar keine Vorlesung, zu dem das Seminar eine Meuterei bilden könnte, sozusagen.
Das ist gut. Also
und
es ist
deswegen,
gar keine Meuterei.
Mhm. Deswegen so in diese Stille gezwungen zu sein,
mhm,
in der Vorlesung, hat einen nach der Vorlesung extremes Potenzial, sich auszutauschen, weil dann will ich auch loswerden, was mich da gestört hat. Also er hat die Person da vorne hat die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn geredet.
Ausgezählt.
Und jetzt muss ich das mal loswerden bei meinen Kommilitonen. Und wir müssen jetzt mal darüber reden. Und dann, das habe ich zumindest so wahrgenommen, wenn es da mal Ringvorlesungen gab, dann gab es im Anschluss deutlich stärkeres Diskussionspotenzial, zumindest unter den Studierenden. Deswegen würde ich auch, man muss sich da vielleicht, also ich stelle es mir unangenehm vor, immer Vorlesungen zu halten als dozierende Person. Mhm. Weil man natürlich in diesen, ich bin jetzt plötzlich der Meister und erzähle irgendwas oder so.
In den Modus muss man verantwortungsvoll gehen und das dann erfüllen. Und
das aushalten auch sozusagen.
Genau. Kein Feedback kriegen.
Ja. Und auch, genau, kein Feedback geben und auch kein Feedback einfordern in diesem Seminar.
Sondern auch nicht kriegen.
Ja,
also
ja.
Ob man auf dem richtigen Weg ist, keine Ahnung. Man sendet ja nur. Das ist ja so ein bisschen wie hier in dem Podcast. Ob die Leute es interessiert, kriegen wir ja gar nicht mit.
Genau.
Wir reden aber trotzdem.
Ja.
Aber ich finde es interessant und ich könnte hier noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich würde jetzt dann noch anschließen und so weiter. Sehr, sehr inspirierend sein. Aber die Zeit ist leider vorbei. Ich danke dir für das schöne Gespräch, Jonas.
Ich danke dir.
Das war Zwischen Magie und Handwerk, ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.